wollte nur bekannt geben, dass das noch nicht alle unsere Kinder waren. Wir sind dankbar dafür, denn das ist schon ein Segen, den wir haben dürfen durch die Gnade unseres Gottes und Herrn. Wir wollen zusammen heute ein kurzes Wort betrachten, das aber uns sehr inhaltsreich ist, und wir schlagen dazu Matthäus 26 auf. Und lesen die drei Verse 26 bis 28. Matthäus 26, Vers 26. Wo es heißt, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinket alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Soweit unser Thema. Der Inhalt dieser Textverse dürfte uns weitgehend bekannt sein. Hier haben wir es mit der Einsetzung des Abendmahles zu tun. Es war das teure Vermächtnis des aus dieser Sündenwelt scheidenden Herrn an die zurückbleibenden Jünger. Und darum sollten sie, nämlich die Jünger, seiner in der folgenden und nachfolgenden Abwesenheit nicht vergessen, was er ihnen hier zeigte, was er ihnen hier bot. Und darum steht dreimal im Neuen Testament geschrieben, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Damit ist dieses Gedächtnis für uns zugleich auch ein Erinnerungsmahl. Und wir müssen aufpassen, dass wir im Zentrum der Wahrheit seines Wortes bleiben. Wenn wir hier zusammenkommen, dann kommen wir nicht aus anderen Gründen und Benennungen zusammen, außer dass wir den Tod des Herrn verkündigen. So sagt auch 1. Korinther Kapitel 11, so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch des Herrn trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn. Darum komme ich nicht zur Anbetungsstunde. Davon steht nichts im ganzen Neuen Testament. Das ist eine Akzentverschiebung. Und wir sind nicht recht belehrt, wenn wir danach reden, was wir nicht verstehen. Die Bibel, Gottes Wort, redet im Neuen Testament von der Verkündigung seines Todes. Das ist ja etwas ganz anderes. Aus einer anderen Verschiebung kommen auch andere Verständnisse. Ich bin nicht so im Worte Gottes bewandert, aber wenn jemand eine solche Bibelstelle gefunden hat, wo etwas von der Anbetungsstunde geschrieben steht, bei der Todesverkündigung Jesu, will ich es gern annehmen, will mich auch korrigieren. Aber ich habe solches noch nicht gefunden. Und mit Traditionen, die sind meistens, nicht immer, aber meistens falsch. Müssen wir uns nicht identifizieren. Beachten wir hier in Matthäus Kapitel 26. Da finden wir die Grundsätze für das Herrnmahl. Und in 1. Korinther 11 die detaillierte Anweisung. Auch das wollen wir erfassen. In Vers 26 heißt es, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot. Dieses hier erwähnte Aßen bezieht sich auf das Zusammenkommen zum Passa. Wir könnten mit anderen Worten auch sagen, als das Passa gegessen wurde, nahm der Herr Jesus Brot. Und darum spricht auch der Herr Jesus in Lukas 22, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Dieses Passa, wonach der Herr sich mit Sehnsucht gesehnt hatte, stand in engster Verbindung mit seiner vollbrachten Tat, der Tat des Gotteslammes am Kreuz von Golgatha, zusammen. Das war das letzte rechtmäßig zu essende Passa in Israel. Seit das wahre Opferlamm Christi Jesu nun geschlachtet ist, hat Passa kein Recht mehr, gefeiert zu werden. Und nachdem der Herr Jesus dieses Brot genommen hat, lesen wir, segnete er dieses. Dieses Brot, ein Bild des Leibes Christi, obgleich wir hier noch vor Golgatha in unserem Textwort sind und uns befinden, wird dieses vom Herrn gesegnet, dann gebrochen und den Jüngern gegeben. Wir sehen diesen wirklich gleichen Vorgang, zum Beispiel in Matthäus 14, Vers 19, bei der Brotvermehrung. Dort heißt es, er segnete, brach und gab es seinen Jüngern. Das Segnen des Herrn in der Beziehung des Brotes zeigt den Herrn Jesus als Mittler, wesenhaft jedoch ihn als Priester. Segen zu vermitteln ist Priesterdienst im Geben. Der alttestamentliche Priester brachte die Opfer vor und dem Gott dar auf dem Altar oder vor dem Altar bei einer Webegabe. Deshalb war und ist es ein Bringedienst, und nicht, wie manche gedacht haben, ein Empfangsdienst. Das stimmt nicht. Wir sind die Bringenden. Das geht aus einer ganzen Reihe von Mitteilungen innerhalb des Neuen Testaments hervor. Gleichso brachte der Herr Jesus als Priester den Segen, den er über das Brot zum Ausdruck bringt. Und aus dem gleichen Grund haben auch wir, nach Hebräer 13, Vers 15, Gott stets, heißt es dort, ein Opfer des Lobes, und jetzt kommt das Wort wieder, dazu bringen. Das ist ein Bringedienst und nicht ein Empfangsdienst. Wenn wir hier in der ersten Stunde das Brot brechen, dann empfangen wir nichts, wie manche gemeint und gedacht haben, sondern wir bringen. Und das ist ein gewaltiges Geschenk für den, der es verstanden hat. Und ich bedauere jedes Kind Gottes, das es nicht verstanden hat. Denn solche laufen wie in einem Getriebe trocken. Die laufen zwar, aber ein Trockenlauf ist niemals der Zweckdienlichkeit bestimmt. Wir bringen im Vorbilde unseres Meisters und Herrn. In der Herablassung Jesu zu uns hat er seinen Dienst der Segensbringung in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 16 auch gnadenvoll uns übertragen. Wo es heißt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, als Teilhaber seines Priesterdienstes im Bringen, dürfen auch wir gleich unserem Herrn den Segen bringen. Wir kämen jetzt zu einer Frage und sagen, warum segnen wir den Kelch und warum segnen wir nicht auch das Brot und den Wein? Das ist eine Frage für uns. Warum sagt die Bibel Gottes Wort den Kelch, den wir segnen? Wir können nicht einfach was anderes einsetzen. Das dürfen wir ja nicht. Wir müssen ja am Wort bleiben. Das ist ja Wahrheit. Alles, was das Geschriebene verlässt, ist dann nicht mehr Wahrheit. Dazu müssen wir sagen, dass wir, was uns als Menschen, auch wenn wir durch die wunderbare Tat Jesu am Kreuz errettet sind, was uns ausmacht, wir sind nicht in der Lage, Christus, das Brot des Lebens, zu segnen. Was denn sonst? Sondern den Kelch. Auch nicht sein Blut, sondern die gottgegebenen Dinge für uns, den Kelch. Dieses Behältnis, kann man auch sagen. Nach Hebräer 7, Vers 7. Können wir unseren Herrn überhaupt nicht segnen? Der Kelch aber nimmt den Wein auf oder das Gewächs des Weinstockes, wie es im Neuen Testament auch heißt, welcher in der Darstellung sein Blut meint. An dieser Stelle kommen wir zur Unterscheidung des Lehrverständnisses über die Sündenvergebung einerseits und der biblischen Mitteilung andererseits, wie es in verschiedenen Denominationen gehandhabt oder gesagt wird. Man geht davon aus, dass diese Mahlfeier, das heißt Brot und Wein, die Sünden in die Vergebung brächten. Das wird ja immer wieder gesagt. Ich kenne das ja. Die Folge von dieser Aussage, die ja nicht biblisch ist, sondern in Ermangelung eines biblischen Verständnisses so gehandhabt wird, Die Folge davon ist, dass man landesweit zum Abendmahl kommt mit der innerlich ernsten Absicht im Herzen, sich die Sünden wieder mal vergeben zu lassen. Und wir können nur sagen, welch ein Irrtum. Beachten wir bitte, um ein biblisches Verständnis bis in die Tiefe zu erlangen, Folgendes. Das Textwort berichtet uns vor Golgatha und der erste Korintherbrief, Kapitel 11, nach Golgatha. Und dies im Detail. In dem Vers 26. Oder das in Vers 26 erwähnte Brot, welches ja sein Leib und in Vers 28 sein Blut ist, wird für uns in einem materiellen und sichtbaren Gebäck und dem Gewächs des Weinstockes dargestellt. Die Schrift sagt also und drückt aus, dass dieses Brot sein Leib und der Wein sein Blut ist. Obgleich wir eine unbiblische Verwandlungslehre irgendeiner RK nicht anerkennen können, mangels biblischer Fundierung, haben wir im Brot und im Wein aber mehr zu sehen als bloße Materie. Ich möchte das auch anhand der Heiligen Schrift beweisen. Ich lege einen sehr hohen Wert bei Aussagen auch auf den notwendigen Beweis. Wenn wir es nur mit Materie zu tun hätten, dann hätten wir andere Mitteilungen im Neuen Testament. Wir sehen, wie interessant für uns doch die uns vielleicht gemeinten biblischen Mitteilungen erscheinen, wenn wir sie mal ein wenig aufnehmen, welche Dinge doch im Neuen Testament enthalten sind. Ach, dass wir uns mehr mit dem teuren Wort Gottes beschäftigen möchten, um vertrauter mit dem Willen des Herrn zu werden. Sonst könnte ja Paulus in 1. Korinther 11, Vers 29 nicht vom Gericht infolge Mangel und fehlender Unterscheidung des Leibes reden. Er sagt, dass sie unter Gericht gestellt sind, diese Gläubigen, weil sie den Leib nicht unterscheiden. Diese Gläubigen dort in diesem relativ ungeistlichen Gemeindezusammenkommen der Korinther, da waren etliche, die kamen schon anderthalb Stunde vor der Zeit. Ihr dürft mich jetzt auf die Minuten nicht festlegen. Und die nahmen dieses Brot schon und haben es vorher gegessen, weil die Kohldampf hatten. Und haben den Wein getrunken, dass Paulus klagen muss, dass etliche sich damit betrunken hatten. Das war der geistliche Stand zu Korinth. So steht's in diesem Kapitel. Brauchen es nur nachzulesen. Und da sagt er, weil sie unwürdig kamen, nahmen sie sich's zum Gericht. Dieses Brot, das sie gegessen hatten, unterschieden sie nicht von dem geistlichen Leib des Christus. Ohne Verwandlungslehre, bitte. Wir wollen ganz nüchtern bleiben. Wir wollen nur das anerkennen, was die Bibel sagt. Wir legen einen hohen Wert auf bei Christus der Herr einen solch hohen Wert darauf legt. Damit ist zugleich bewiesen, dass wir es beim Brechen des Brotes auch nicht nur mit Materie zu tun haben. Und dass wir es mit dem Kelch in der Beziehung eines geistlichen Kelches zu tun haben. Obgleich er uns Brot, Wein, Kelch materiell vor die Augen gestellt ist. Und wir wissen, dass auch unser Herr Jesus Christus das fleischgewordene Gotteswort war. Das heißt, Fleisch ist Materie, aber sie haben ihn, sagt Gottes Wort, den Christus gekreuzigt. Damit haben sie eine geistliche Person zu Tode gebracht, nicht nur Fleisch. Zwar wird das Brot nicht heilig, wenn das hier vorn steht. Der Verwendungszweck jedoch stellt Brot und Wein in eine geistliche Beziehung und durch diese Beziehung uns in eine geistliche Verantwortung. Und das, sagt Paulus, ist zu unterscheiden. Und wer das nicht unterscheidet, bringt automatisch Gericht auf sich. Darum die mannigfaltigen Hinweise in der ersten Stunde durch die den Tisch bedienenden Brüder: Wer nicht wiedergeboren ist, möge bitte, die werden höflich gebeten, Brot und Wein an sich vorübergehen zu lassen. Warum? Dass wir, jetzt reden wir von uns, dass wir, die wir hier anwesend sind, nicht schuldig werden, durch Gericht Gottes an anderen. Das ist der Grund. Wenn also in Vers 28 unseres Textwortes darauf hingewiesen wird, mein Blut, Punkt, 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 welches für viele vergossen wird, dann redet der Herr von dem kommenden, vor ihm stehenden Ereignis auf Golgatha, wo sein Blut vergossen werden soll. Und diese Aussage in Matthäus 26 ist also noch vor Golgatha geredet, also zukünftig. Und jetzt wollen wir etwas Grundsätzliches lernen zu unterscheiden nach der Lehre des Wortes. Wenn vom Trinken geredet ist, spricht die Schrift und meint die Schrift den Wein. Und wenn vom Vergossen geredet wird, dann spricht das Wort Gottes vom Blut. Niemals redet die Bibel bei dem Abendmahl, wir sollten den Wein vergießen. Das sagt die Bibel nicht. Wir brauchen gar nicht zu suchen, aber ich stelle es jedem anheim, das suchen zu können. Er wird es nur nicht finden. Oder auch umgekehrt. Und dazu habe ich noch etwas zu sagen, im umgekehrten Fall. Damit ist die angesprochene Vergebung von Sünden im Blut, aber nicht im Wein. Darum hat Gott den Wein in unserem Abendmahl uns zum Erinnerungsmahl gemacht. Da redet Gottes Wort von den sichtbaren dargelegten Dingen, Brot und Wein. Nun wird jemand sagen, ja, in Johannes 6, da steht's geschrieben, Vers 54. Ich bin bereit, darüber zu sprechen. Man kann mir auch nach der Stunde die eine oder andere Bibelstelle noch bringen. Ich bin gern bereit, da Antwort zu stehen. Da heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da muss ich Folgendes sagen. Diese Aussage hier in Johannes 6, Vers 54 hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit der Mahlfeier zu tun. Dort geht es um etwas ganz anderes. Wir müssen das nur im Zusammenhang lesen. Wer dort was vom Brotbrechen gelesen hat, der wird gebeten, mir den Vers anzuzeigen. Dort geht es um das Innigste, um die Gemeinschaft mit Christus und nicht um andere Dinge. Die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Am Ende von Vers 27 ist gesagt, trinket alle daraus. Und darüber soll heute ein klein wenig gesagt werden. Bei der vor seinem Tode Einsetzung des Mahles als ein teures Vermächtnis des scheidenden Herrn an die zurückbleibenden Jünger, die seiner in der Abwesenheit nicht vergessen sollten, da sagt er zu ihnen in Verbindung mit der Darreichung des Kelches, Doppelpunkt, trinket alle dar. Dieses liebevolle Gnadenwort unseres Herrn bildet eine für immer gesegnete Grundlage, und zwar für alle folgenden, in solch schmerzlichem Zusammenhang stehenden Stellen. Sie sind sein Eigen, von denen der Herr hier redet, nach Hebräer 2, Vers 13b. Sein Eigentum, zu denen er sagt, die seinen. Es sind seine geliebten Jünger, seine nachmaligen Zeugen, Kinder Gottes, durch den Glauben an ihn, durch den Glauben an den Sohn Gottes, nach Johannes 1, Vers 3, 12 bis 13. Mit Sicherheit, wenn wir sie besehen, werden sie damals noch besonders schwache Gefäße seiner Gnade gewesen sein. Doch müssen wir einen Einschub vorbringen. Wann wären solche jemals stark in sich selbst? Sind sie es jemals, so sind sie unfähig, etwas für unseren Herrn Jesus zu sein. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auch mögen sie damals als solche, die den Geist noch nicht hatten, das war ja alles noch vor Pfingsten und vor Golgatha, sich auf sich selbst gestellt, nicht bewährt haben in den Versuchungen jener letzten Tage. Mit Sicherheit nicht. Und dennoch hatte der Herr Jesus zu diesen seinen versagenden Jüngern ein liebliches, vertrautes Wort geredet. Ein Wort in Lukas 22, Vers 28. Man hält's nicht für möglich. Es ist kaum, wenn's die Bibel nicht brächte, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, das anzunehmen. Das sagte Herr Jesus zu diesen versagenden Jüngern zu uns. Aber ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Es wirft ein Schier um. So sieht es der Herr, die kleinsten Bemühungen der Liebe für ihn, werdet der Herr ganz groß. Und so mögen diese Worte aber auch uns und über unser zu kurz kommen ermahnen, die wir heute nach dem Geschehen von Golgatha und Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes, leben, nämlich mit dem Geist. Egal, wie viel seine Jünger auch versagt haben mögen, sie sind sein Eigen. Und ihnen gab er den Kelch der Segnung. Auch dann, wenn für den Herrn Jesus selbst aber es der Kelch der Leiden, der Bitternis, der Kelch des Zornes, der Kelch des Todes war, den er augenblicklich im Begriff stand, für sie, die Jünger, die Seinen, für uns zu lehren, wie weit bis zur Neige. Hier muss ich etwas sagen. Es gibt kein Wort Gottes, das umsonst in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Der Herr Jesus musste den Kelch trinken bis zum letzten Tropfen. Als der Herr Jesus im Detaillierten die Einsetzung im 1. Korinther Kapitel 11 uns Mitteilung macht, das sagt er nicht. Esset das Brot auf. Wir sind nicht in der Weise in der Lage, das Brot des Lebens aufzuessen. Sondern dort steht wörtlich, esset davon. Und über den Wein heißt es nicht, trinket ihn aus bis zur Neige. Nein, das können wir gar nicht. Die Fülle seiner Liebe, Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit können wir nie austrinken. Deshalb steht geschrieben, trinket davon. Aber der Kelch des Todes und der Leiden, da musste unser Herr Jesus ihn nehmen bis zur Neige. Nichts blieb ihm erspart. Damit ist der Segenskelch für seine Jünger, für die Seinen, für die für uns werden möchte, trug er und nahm er den Kelch der Bitternis bis zum letzten Tropfen. Er sagt, trinket alle daraus. Welch ein Segenswort, welche Segensgrundlage, welche Liebe, welche Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Wir können jeden, der Christus in sein Herz aufnimmt, nur anhaltend zujubeln und sagen, du hast es recht gemacht. Du hast die Entscheidung für die Ewigkeit und jetzt schon für die Gemeinschaft mit dem geliebten Herrn Jesus getroffen. Ja, die Gemeinschaft des Todes Christi und darum die seines Lebens. Das ist in diesem Worte für sie verbürgt. Für sie, die er, und zwar nach Weggang des Verräters Judas Iskariot mit ganz besonderer Liebe umfasste und an sein Herz zog. Das war der gute Hirte, der sein Leben sich anschickte, für seine Schafe zu lassen. Ja, das sind sie, die Geliebten des Herrn. Und das sind auch wir, wenn du ein Schäflein Jesu bist, du und ich, die wir heute sein eigen als jene, die seinen Geist haben, nach Römer 8, Vers 9. Berechtigt und beauftragt sind, seinen Tod, den Tod Jesu zu verkündigen. Wie lange? Nicht in der Herrlichkeit. Da wird der Tod Jesu nicht mehr verkündigt. Die Bibel sagt, bis er kommt. Diesen Gnadenvorzug der Verkündigung seines Todes besitzen wir hier auf dieser Erde. Darum sagt Gottes Wort, nicht so selten, wie ihr das Brot brechet, sondern so oft. Wir wollen so oft wir können seinen Tod verkündigen. Und dies zu tun, wie geschrieben steht, zu seinem Gedächtnis. Und das sind sie und wir, zu denen er sagt, trinket alle daraus. In diesem Kelch, in diesem Wein liegt für uns das Sinnbild des vergossenen Blutes, ohne welches keine Vergebung der Sünden gäbe. Nun aber wissen wir, Geschwister, dass uns die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. 1. Johannes 1, 12. Und zwar als solche, die Vergebung der Sünden haben, feiern wir noch heute das Gedächtnismahl unseres geliebten Herrn, das Herrnmahl ihm, unserem Gott zu ehren, ihm zuliebe, seiner gedenkend, der gesagt hat, trinket alle daraus. Alle köstliche Tatsache der Heiligen Schrift, wunderbare Liebe, herrliche Würdigung der Seinen, nämlich eine Würdigung Gottes zu uns, von seiner Seite aus zu sehen. Alle, Bruder und Schwester, lasst uns grüßen mit der Freude über dies sein Segenswort und lasst uns es tun, was der Herr in seinem innigsten Verlangen für die, die er durch sein Blut erkauft hat, zum Ausdruck brachte. Aber auch nicht zu selten, sondern wie wir es, nachdem eine gemeindliche Ordnung vorhanden war, in Apostelgeschichte 20, Vers 7 lesen. Die uns von Gott gegebene Liebe kann nicht anders als seiner Liebe auf dieser Weise Antwort gegeben werden. Alle, wir sind gemeint, wir, die gewaschen sind in seinem Blute. Wir sind gemeint, für die er, unser Herr, gestorben und auferstanden ist und nun lebt für uns in Ewigkeit. Wir sind jene alle, die hier angesprochen sind. In Bezug auf diese alle dürfen auch wir uns darin sehen. Kostbare Tatsache der Seinen. Ob denn auch die fünf Worte auf uns heute Bezug haben oder haben können, diese Stellen, die wir in den Versen 31, 33, 35, 52 und 56 lesen. Wir wollen darüber in unserer persönlichen Stille vor dem Herrn nachsinnen. Und dann lesen wir zum Schluss noch den Vers 70 und fragen, wie es möglich ist, dass die Seinen, die nie aufhören, es zu sein, so weit kommen, so tief fallen können. Aber genau das waren jene alle von Vers 27, auf die sich die traurigen fünf Worte beziehen. Das ist der Mensch, jene und wir, du und ich. Das sind wir. Wenn wir trotz all der geschenkten und uns gegebenen Segnungen in eigener Kraft handeln und reden und zu stehen sich dünken, wenn die Gnade unseres Herrn uns nicht bewahren würde, so würdest auch du und ich den Herrn noch verraten wie jene Jünger ein. Jene alle und wir. Wie prüft doch solche Untersuchung das eigene Herz, unser eigenes Wollen und Vollbringen, sobald nach oder statt nach Philipper 2,13 in Selbstvertrauen und Eigenmächtigkeit es geschieht. Wie ernst ist das und wie wichtig zugleich, was wir hier gelesen und behandelt haben. Es ist eine große, eine gewaltige Gnade, wenn der treue Herr uns in die Selbstprüfung schenkt. Viele Gläubige kennen das gar nicht. Es ist Trockenlauf des Getriebes. Aber auch die uns allen notwendige, dann damit verbundene Beugung. Wann und wo es der Herr für nötig sieht. Es mag anders sein, wie wir es für nötig halten. Wir halten es vielleicht noch für unseren Nachbarn nötig, für unseren Nächsten. Aber das ist ja wieder die Mitteilung des Wortes Gottes in der Beurteilung unserer selbst, Splitter und den Balken in den Augen des anderen zu sehen. Und dennoch waren sie damals und auch heute, so viele es angeht, die Seinen, denen dadurch seine Gnade und seine göttliche Huld galt und noch gilt. Mit dem eingesetzten Doppelpunkt, trinket alle daraus. Und wir können sagen, wie herrlich. Unverdient ist diese Huld, unergründlich unseres Herrn Liebe zu uns, alle Zeit anbetungswürdig groß und kostbar. Sein herrlicher Name sei ewig gelobt und gepriesen durch uns alle. Eines ist doch wohl erkennbar, dass die Welt, die Verlorenen, hier nicht aufgefordert sind, zum Gedächtnismahl des Herrn zu kommen und daraus zu trinken. Zwar sind sie gekommen oder gefordert zu kommen, sie sind geladen, doch nicht zum Mahl der Gemeinschaft, die sie noch gar nicht besitzen, sondern zum Kreuz. Daher ohne Kreuz keine Gemeinschaft mit Jesus. Amen.